Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das ultimative Kurvenlied, das ist eine gute Frage, ist eigentlich auch mein Lieblings-Fanlied. Und zwar, ich darf das auch sagen, zieht den Bayern die Lederhosen aus.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe mehr als 1200 Top-Spiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert und biete seit einigen Monaten einen Podcast namens Bosses Bundesliga-Blog. Heute geht es um Fanlieder. Das ist mir so in den letzten Tagen mal in den Kopf gekommen. Fanlieder, Mensch, wie existieren die denn überhaupt? Wer hat die Idee? Wer schreibt den Text? Wer bringt es in die Kurve rein? Wer gibt das dann weiter, bis eben alle Fans verstanden haben, im wahrsten Sinne des Wortes? So geht das, so heißt der Text, so geht die Musik. Jetzt können wir alle das zusammen singen. Sehr interessant fand ich das mal zu thematisieren und habe dann jemanden gefunden, der sich mit Fanliedern hervorragend auskennt. Das ist nämlich Musikprofessor Georg Brunner. Der ist bei der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der hat das tatsächlich untersucht, wie das genau sich verhält, wie so ein Fanlied existiert. Wir haben dann auch in unserem Gespräch darüber gesprochen, was sind so Top-Fanlieder aus der Vergangenheit, Gegenwart. Und das, finde ich, hat ein total interessantes Gespräch ergeben, was ich mit Georg Brunner führen konnte und das ihr jetzt hören könnt bei Bosses Bundesliga-Blog. You'll never walk alone, Fanlieder unter der Lupe. Georg Brunner darf ich begrüßen, Musikprofessor, der, glaube ich, bisher ganz, ganz hochwertige Musik untersucht hat und sich jetzt den Fanliedern in der Kurve gewidmet hat, Herr Brunner. Sie haben eine Abhandlung sogar über die Fanlieder geschrieben. Also ich kann mir vorstellen, dass das viel Zeit war und viel Arbeit war. Stimmt diese Einschätzung?
Ja, nur ganz aktuell ist es nicht. Das ist schon über 10 Jahre her, wo ich das gemacht habe, wo ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe. Und da ging es vor allen Dingen um einen Beitrag für den Deutschunterricht, ja, also um Gewalt in Fangesängen. Das war Mitte der 2000er Jahre. Ja, und seitdem kommt es immer mal wieder zumindest dran bei mir. Und auch durch solche Anfragen, wie Sie gerade machen, beschäftige ich mich immer wieder mal damit. Und na, wie viel Zeit, ist schwer zu sagen, weil das schon ein längerer Prozess ist mit Sicherheit. Am Anfang war es bestimmt mehr, weil ich versucht habe, als verschiedene Gesänge einfach zu sichten. Da hilft uns heutzutage das Internet wunderbar. Da gibt es viele Seiten oder damals eine Seite zumindest, fangesänge.de, wo also die Gesänge abgelegt waren und da konnte man das eigentlich super gut studieren.
In diesen 10 Jahren gibt es sicherlich auch eine Weiterentwicklung. Es gibt neue Fanlieder in der Kurve. Wie hat sich das denn weiterentwickelt oder ist das eigentlich so auf dem Stand geblieben von vor 10 Jahren?
Also ich fand es ja ganz interessant, als ich das gemacht habe, das war wie gesagt so 2006, 2007 rum, da hatte ich einen Vortrag gehalten in Hannover und da war Herr Kopitz, der hat 1999 eine Abhandlung, ein relativ dickes Buch eigentlich schon drüber geschrieben, er ist Musikpsychologe in Hannover an der Musikhochschule und der war auch in einem Vortrag und der hat gesagt, der ist interessant, dass sich eigentlich fast nichts verändert hat und man kann es fast bis heute auch so sehen. Wahrscheinlich, die Nuancen werden sich immer verändern, ja, dass neue Lieder dazukommen. Also neue Lieder meinen jetzt eher Texte, nicht unbedingt die Melodien. Da können wir vielleicht danach nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke mal, das ist eine relativ konstante Angelegenheit und das könnte vermutlich in der Sache an sich liegen. Und zwar der Frage, was wird denn eigentlich zu einem Fangesang? Und da müssen meiner Meinung nach schon einige Voraussetzungen erfüllt sein. Es ist so Art wie eine neue Form des Volksliedes. Und das bedeutet, dass es eine breite Basis haben muss. Das heißt, das müssen viele Leute diese Melodien kennen. Und deshalb sucht man eigentlich in der Regel vergebens nach ganz aktuellen Songs. Meistens sind es relativ alte Songs. Auch die Sie mir jetzt vorgelegt haben, die sind da alle schon auch in den 60er, 80er Jahren entstanden. Ja, und deshalb glaube ich, dass die Entwicklung gar nicht so stark letztendlich ist, Vielleicht könnte man sagen, dass mir aus dem Bereich der Popmusik tatsächlich jetzt Eingang gefunden hat, aber daneben existieren natürlich auch andere Vorlagen, die aus Schlager, Weihnachtsliedern, Kinderliedern, also querbeet im Grunde genommen. Also das finde ich eigentlich das Interessante an diesen Fangesängen.
Jetzt werden die Hörer vielleicht sagen, was hat der Ralf ihm denn vorgelegt? Wir haben im Vorgespräch sozusagen per Mail schon mal Fragen ausgetauscht und da habe ich mal ein paar Lieder vorgeschlagen, über die wir nachher noch sicherlich reden werden. Ja. Aber das ist quasi so, was Sie gerade schon vorgestellt haben, das wichtigste Ergebnis Ihrer Untersuchung ist, hat sich so viel in den 10 Jahren gar nicht geändert.
Genau. Und was für mich natürlich auch wichtig war bei der Beschäftigung, ist das Phänomen, warum singen die Menschen eigentlich im Stadion, während andere ja Land auf, Land ab beklagen, ja die Leute, die Kinder, die Jugendlichen, die singen nicht mehr, aber in den Stadien ist es überhaupt keine Frage. Und da gibt es tatsächlich ein paar Erklärungsmuster dafür. Eines ist ja schon relativ alt, aus den 70er Jahren von Ernst Klusen, aber das ist aber wahnsinnig einleuchtend für mich, nämlich, dass man sagt, was muss passieren, dass Leute singen? Ein nicht alltägliches Getränk, also ein Narkotikum, ja, im Stadion eventuell Bier, eine nicht alltägliche Bewegung, ja, ein Tanz oder Choreografie, also im Stadion gibt es sowas auch, die Laola-Welle beispielsweise oder das Hüpfen, und eine nicht alltägliche Kleidung, also dass man sich maskiert. Also maskieren könnte auch einfach der Fanschal sein oder T-Shirt oder was auch immer. Dass das eine Rolle spielt, ist das eine. Und dann das andere vermutlich auch, eine ganz wichtige Rolle, was da eine wichtige Rolle spielt, ist das Phänomen der Masse. Das heißt, dass man mit Gleichgesinnten unterwegs ist, dass die Herkunft, der Beruf eigentlich keine Rolle spielt. Ja, das heißt also, ich habe keine Berührungsängste, weil der neben mir singt genauso schön oder nicht schön. Man hat also diese Unterschiede nicht. Dann der Rhythmus spielt natürlich eine große Rolle, also dass es etwas sehr Dynamisches ist. Wenn man von Fangesängen spricht, dann meint man immer, es wird nur gesungen. Das stimmt natürlich nicht. Es sind ja auch Rufe dabei oder rhythmisches Sprechen. Und das alles zusammen hilft eben anscheinend dabei, dass man Hemmschwellen überwindet, dass man auch Aggressionen abreagieren kann. Also ich glaube, dass das auch unter psychologischen Aspekten eine große Rolle spielt, solche Fangesänge, dass es eine Entladung ist von Aggressionen, die also hier freigesetzt werden können. Und das im Dienste, ich sage es mal in Anführungszeichen, der Sache, dass ich für meinen Club natürlich stehe und versuche, das Spiel zu beeinflussen. Wie weit das gelingt, ist natürlich eine andere Frage.
Aber interessant, wenn man sagt, die Masse macht es quasi, ich bin einer von vielen, die alle dasselbe Ziel haben, meine Mannschaft anzufeuern, gerne mit Gesang, und da spielt es jetzt überhaupt keine Rolle, ob ich schön oder schief singe, Hauptsache ich bin dann mit in dieser Wellenbewegung mit dabei. Wenn man diese Menschen im Stadion mal privat ansprechen würde und sagt, kannst du mal singen, würde ich wahrscheinlich alle sagen, nee, ich kann nicht singen, lass das mal. Aber im Stadion geht es dann, ist dieser erste Punkt, den Sie genannt haben, das freisetzende Mittel Alkohol, diese Lockerung quasi auch über den eigenen Schatten zu springen, dann hilfreich, dass man doch mal etwas macht, was man privat eigentlich ablehnen würde?
Ja, mit Sicherheit. Also es muss ja nicht immer übertrieben viel sein. Vielleicht trinken auch, ich gehe davon aus, dass nicht alle was trinken, aber dass es verschiedene Komponenten sind, wenn sie zusammenspielen und alle das machen, dann gleichzeitig, dann ist man auch, möchte man auch dabei sein und Teil der Gruppe sein. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Wir haben ja heute in den Stadien diese Kapos, die quasi vorne am Zaun, die Kurven dirigieren und denen vorsagen quasi, was sie singen sollen. Die hat es früher ja noch nicht gegeben. Es war ja in den Kurven, und ich bin selbst als Kuttenträger in der Kurve gewesen, so eine Eigendynamik. Es gab zwar in der Kurve immer eine Hierarchie, die sind angefangen, und weil die auch in der Fanszene vorne standen, durften die das auch. Aber irgendwann muss ja irgendeiner mal gesagt hat, ich singe jetzt in der Kurve einfach mal ein Lied.
Wissen aber Sie, genauso wie Sie sagen, ich glaube, das ist das Problem. Das kann man eigentlich ganz schwer erforschen letztendlich. Also wo ist da sozusagen die Initialzündung gewesen? Also man geht davon aus, dass in England das vor allen Dingen das Absingen von Hymnen der Fall war oder südamerikanischen Stadien, dass da Rhythmen geklatscht worden sind. Was auch ganz interessant ist, dass es ja auch in England, in Amerika auch, bei uns ja auch letztendlich, dass das Publikum beschallt wird. Ja, also sozusagen von außen her über Lautsprecheranlagen mit Songs versorgt wird. Und Das ist nicht eigentlich das, was ich jetzt als Fangesang bezeichnen würde. Aber in der Recherche jetzt habe ich auch gesehen, dass oftmals Zufälle eine Rolle spielen, dass das halt dann irgendwann übernommen wird oder es fällt Stadionsanlage aus und man singt dann trotzdem weiter und dann pflanzt sich das sozusagen fort. Also ich glaube, dass da viel über Versuch und Irrtum läuft sozusagen. Ich probiere das aus, ob das gelingt, ob ich mich durchsetzen kann mit meinem Song, ob die anderen mitmachen. Ja, und dann muss man auch sagen, dass oftmals ein und dieselbe Melodie ja von verschiedenen Vereinen verwendet werden und einfach eine Umdichtung erfolgt. Also da gibt es ja eine ganze Menge von verschiedenen Melodien wie Guantanamera zum Beispiel oder Yellow Submarine, Michael Rowe, The Boat Ashore und so weiter, so richtige Oldies letztendlich ja auch. Und je nachdem, in welchem Club ich bin, werden oftmals nur einzelne Wörter ersetzt und schon ist es ein Fangesang für meinen eigenen Club.
Aber es wird klar, dass diese Hypnose oder ich sag mal die Musik an sich schon mal allen bekannt sein muss. Ich muss ja nicht nur vorsingen intern in der Kurve, genau. Bis der Letzte gemerkt hat, habe ich schon mal gehört, jetzt weiß ich, wie es geht. Und es muss vielleicht vom Text her nicht anspruchsvoll sein, sondern eben einmal gehört, schon drin im Kopf. Das ist wahrscheinlich dieses Gladbach vor noch ein Tor, was man wahrscheinlich in den 70er Jahren dann gesungen hat, was heute ja durchaus mal längere Lieder geworden sind. Waren das so die ersten Strukturen der ersten Fanlieder? Schnell kapieren, einmal reingehört und dann weiß ich beim zweiten Singen, wie es geht.
Genau, und ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass es heute auch noch so ist. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, was Sie angesprochen haben. Ich brauche gar nicht mehr so stark auf die Melodie achten, sondern geht es eigentlich mehr um den Text, weil die Melodie ist allgemein gut. Ja, und deshalb das, was Sie zu Beginn unseres Gesprächs eben gesagt hat, dass man eben auf alte, relativ alte Gesänge zurückgreift, wo man davon ausgehen kann, dass viele die kennen. Ja, und dann muss ich einfach schauen, wie ist denn die Textvariante letztendlich? Die Melodie ist uns ja eingängig und ich kann sofort eigentlich mitmachen.
Ist denn der Inhalt wichtig? Also will ich irgendeine Message transportieren? Oder geht es eigentlich nur darum, dass das Lied, ja, ich sag mal, gebrüllt werden kann? Dass die Lautstärke wichtig ist, damit meine Mannschaft unten auf dem Rasen merkt, da draußen ist was los?
Doch, also ich denke mal schon. Also ich habe mir ja die Hassgesänge eher mal auch zu Beginn vor allen Dingen angeschaut. Und da ist es ja schon so, dass inhaltlich Unterschiede gibt. Also es gibt welche, die haben dann eben eher fußballsprachliche Ausdrücke. Da geht es um Absteiger oder nie mehr erste Liga, Auswechselspieler. Dann indirekte Anfeindungen. Also ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt untergehen. Ohne Bayern wäre hier frische Luft beispielsweise. Oder direkte Diffamierungen, also eher aggressive Ausdrücke wie Arschloch, wie Weihnachtsschweine, da steht ein Affe im Tor und so weiter, also die schon eher drastischer sind. Also da gibt es schon Unterschiede in der Wortwahl und ich denke mal schon, dass der Inhalt eine Rolle spielt.
Jetzt haben wir schon gesagt, kreieren eines neuen Liedes darf eigentlich theoretisch jeder in der Szene, in der Kurve. Und es wird weitergegeben, indem einer mal singt und die drumherum stehen, haben kapiert, so geht das. Und dann gibt es so einen Schneeball-Effekt wahrscheinlich, wie es dann weitergereicht wird. Ich meine, bei Ihren Äußerungen bisher, die höchst interessant sind, auch rauszuhören, dass Sie sagen, eingängige Lieder, ich muss es nicht großartig vorsingen, sondern jeder, habe ich schon mal gehört. Würde man deswegen sagen, dass Schlager besonders geeignet sind dafür?
Ja. Ich sage mal, jein. Es ist immer die Frage, was bezeichne ich als Schlager? Also Schlager heißt eigentlich durchschlagender Erfolg. Schlager im engeren Sinne meint man wahrscheinlich so etwas wie oder Jürgen, Selene Fischer oder was auch immer. Ja, aber ich glaube eher Schlager in dem Sinne, dass es allgemeingut ist. Und da gehören schon andere, also Guantanamera zum Beispiel, ich würde das nicht unbedingt als Schlager bezeichnen. Yellow Submarine von den Beatles ja auch nicht. Ja, sondern eher die Gemeinsamkeit der Gesänge, dass es durchschlagende Gesänge sind. Durchschlagend, dass es allgemeingut ist. Also in die Richtung würde ich es eher interpretiert sehen.
Bei dem, was Sie jetzt alle schon gesagt haben und vor allen Dingen ja rausgearbeitet haben, was ist denn für Sie das ultimative Kurvenlied?
Das ultimative Kurvenlied ist eine gute Frage. Ist eigentlich auch mein Lieblingsfanlied. Und zwar, ich darf das auch sagen, zieht den Bayern die Lederhosen aus.
Ja, das passt ja zu Ihrem Sprachidiom sehr gut. Richtig, da müssen wir jetzt mal fragen. Ich vermute, Sie wohnen im Leben in München, in Bayern, oder was?
Nö, ich bin jetzt seit seit 16 Jahren in Freiburg und lebe natürlich in Freiburg seit 12 Jahren, aber ich stamme aus Bayern und habe sozusagen die ersten 40 Jahre meines Lebens in Bayern verbracht und bin dort natürlich aufgewachsen. Ja,
aber das hört man
nach wie vor.
Zu diesem Lied "Zieh den Bayern die Lederhosen aus", gibt es denn da ein musikalisches Lied, was man umgedichtet hat? Ah, das ist Yellow Submarine, ne?
Das ist Yellow Submarine, genau.
Ja, richtig. Jetzt, wo man so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt einem raus. Ja, stimmt.
Ja, genau.
Yellow Submarine. Jetzt haben wir ja durchaus auch, ich denke, eines der prominentesten Kurvenlieder, "You'll Never Walk Alone". Das hat ja inhaltlich mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Da ist ja nicht mal ein Wort, was irgendwie Richtung Fußball geht. Wieso ist das denn so bei den Fans beliebt?
Naja, also was ich jetzt da drüber weiß, ist, dass das tatsächlich in dem Fall ist, so war erstmal schon relativ alt, in den 60er Jahren, und dass man in Liverpool, in England, vor dem Spiel oder auch während des Spiels, das kann ich jetzt nicht genau sagen, tatsächlich das Publikum beschallt hat, immer mit Gassenhauern. Und da war auch dieser Song mit dabei. Und dann fiel offensichtlich tatsächlich einmal diese Anlage aus und dann hat man das weitergesungen. Und dann, vielleicht ist es auch nur eine Legende, hat sich das eben verselbstständigt und man hat das weitergesungen, weitergetragen und andere haben das auch übernommen. Und das ist ja häufig zu sehen oder auch zu beobachten, dass in anderen Ländern Dinge gesungen wird und durch die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das natürlich dann auch in die anderen Länder kommt und man sagt, okay, super, passt, übernehmen wir. Also da ist viel Dynamik einfach da drin, ein sehr dynamischer Prozess und bei dem Song ist es auch so. Und das muss jetzt nicht unbedingt etwas mit, vom Inhalt her mit Fußball zu tun haben.
Ja, und das, was die Fans entschieden haben, wir nehmen das Lied auf und singen es einfach weiter, hat dann der Verein FC Liverpool wieder reagiert und hat dieses Zeile "You'll Never Walk Alone" in das offizielle Vereinslogo mit reingenommen. Da steht es jetzt. Und wenn die Fußballfans vielleicht mal die Buchstaben sehen, YNWA, und das nicht so aus dem ersten Stand wissen, was soll das denn sein, dann ist es die Abkürzung für "You'll Never Walk Alone". Dann geht es also darum, auch der Hashtag YNWA, der ist eigentlich international ganz bekannt. Wenn wir jetzt dabei bleiben, ich glaube, Sie werden es besser wissen, es gibt in der Fankurve so einen Neuzugang, ich traue mich ihn jetzt anzusingen, weil man es dann vielleicht besser verstehen kann. Sweet Caroline, oh, oh, oh. Das, glaube ich, ist neu in den Stadien, auch unabhängig von der Sportart. Geht es jetzt eigentlich, auch da ja inhaltlich Fußball überhaupt kein Thema, eher um dieses brüllenmögliche oh, 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 oder was ist da der Hintergrund?
Ja, also da haben wir dann auch schlau gemacht. Das, wie ist das? Und was habe ich gefunden? Also den Song gibt es schon seit 2006 und zwar ist der in Nordirland gesungen worden und zwar in der Qualifikationsspiel zur Fußball-WM 2006 hat Nordirland gegen England gewonnen und das Caroline, was ich jetzt rausgefunden habe, das klingt so ähnlich wie Northern Ireland und als nordischer Dialekt, also umgangssprachlich für Nordirland. Das heißt also, das war dann offensichtlich auch schon relativ früh irgendwo im Dunstkreis des Fußballs, ja, und ist dann, was ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben, eben auch zu uns gekommen. Also es ist in der Szene wohl nichts Neues, aber irgendjemand hat dann das irgendwann mal aufgegriffen. Also so kann ich mir das eigentlich ganz gut erklären.
Aber würde jetzt nicht für die Fans sprechen, die offensichtlich etwas aufnehmen, ohne zu wissen, dass das für Nordirland steht und nicht für meinen eigenen Bundesliga-Verein.
Ja, aber das glaube ich, das haben wir ja häufig.
Ist egal.
Dass man das nicht unbedingt alles reflektieren muss oder reflektiert. Also ich glaube, dass da viel einfach der Spaß eine Rolle spielt und sagt, das gefällt mir und dann probieren wir es aus und dann muss man nochmal drüber nachdenken, offensichtlich.
Ich glaube, neu ist auch Allez, 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 ein französischer Titel. Ich meine, er käme aus Italien, Sie werden es besser wissen. Ist das auch so ein Überraschungserfolg in der Kurve?
Aber eigentlich haben wir auch hier wieder dasselbe Phänomen. Also das ist ein Disco-Song von 1985 in Italien und das wurde dann auch in Italien schon mal als Fanlied eben aufgenommen und dann ist es halt umgetextet worden. Ja, also und was vielleicht interessant ist, alle diese Songs, über die wir jetzt gerade sprechen, sind alle eigentlich alte Songs. Und deshalb bestätigt sich das, was ich zu Beginn auch gesagt habe, das muss was sein, was man kennt. Und also das Sweet Caroline ist von 1969 habe ich gefunden, dann das, was wir vorhin besprochen haben, "You'll Never Walk Alone" 1963 und das andere Allez Allez ist 1985. Ja, und man kennt es offensichtlich. Ich sage jetzt nur eine Musik als Umgangssprache sozusagen, die viele sprechen können.
Spricht nicht dafür, dass die Fans großartig was Neues sich einfallen lassen, wenn diese alten Dinge überleben.
Ja, gut, aber es sind vielleicht da Traditionen. Also wenn es auch schon irgendwo anders als Fangesang war, ist es ja auch nicht, ja, setzt sich bei uns dann auch irgendwann durch. Also ich sehe das nicht negativ unbedingt.
Wenn man Nationalmannschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sieht, dann hat man die Iren, die Nordiren, die Engländer, wo wir bei Live-Übertragung, ich kann mich an Tom Bartels erinnern, glaube ich, der war es ja gesagt, ich bin jetzt mal leise, damit sie die nordirischen Fans hören, die da ihre Lieder singen. Wo liegt dieser Unterschied zwischen englischen oder ich sag mal britischen Fußballfans und uns Deutschen beim Singen in der Kurve? Sind die Engländer mehr mit dem Herzen dabei?
Also da glaube ich, kann ich Ihnen keine vernünftige Antwort geben drauf. Das weiß ich einfach nicht. Es könnte sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte schon sein, dass es auch mit Mentalitäten zu tun hat. Also bin mir ziemlich sicher sogar. Aber da kann ich jetzt Ihnen weniger verlässlich was dazu sagen.
Dieses Fields of Athenry, glaube ich, wird es ausgesprochen. Das ist so ein Ding, wo die ja, ich sage immer übertrieben, stundenlang während eines Spiels singen. Die irischen Fans, weil da auch viel, viel ja Nationalstolz drin hängt. Das haben wir sowas in Deutschland nicht, ne?
Nö, das kenne ich jetzt noch nicht bei uns.
Gibt es denn so ein Ur-Fan-Lied, wo Sie sagen, von dem ist alles irgendwie dann mal abgeleitet worden?
Auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich finde es interessant, dass dieser Basic Soccer-Rhythmus, den finde ich ja ganz interessant, dass der irgendwie doch eine ganz, ganz große Rolle spielt und sich immer wieder durchsetzt. Aber ich glaube auch, dass der eher aus Südamerika kommt, aber ich kann es Ihnen nicht hundertprozentig sagen. Das ist etwas, was für mich ein wichtiges Phänomen ist. Ansonsten kann ich Ihnen da leider nichts dazu sagen. Was man nur weiß, ist, dass sowas, so eine Konstellation, was gesungen worden ist, offensichtlich auch schon aus der Antike bekannt ist. Ja, also dass Menschen, dass Sportart, dass Musik zusammenkommt und dass es halt zwei rivalisierende Mannschaften sozusagen sein müssen und dass es da offensichtlich auch schon Ausschreitungen gegeben hat. Also das kann jetzt nur jemanden, einen Kollegen zitieren, der sich damit auch beschäftigt hat. Aber das fand ich ein ganz interessantes Phänomen, dass das etwas ist, was offensichtlich die Menschheit schon seitdem es irgendwie Sport gibt, auch begleitet.
Haben die Griechen das wieder erfunden damals?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch schon vorher. Das können wir jetzt nicht im Nachhinein ganz schlecht nachvollziehen, vermutlich.
Stellen wir das gerade so vor, bei den ersten Olympischen Spielen, wie man dann seinen Boxer da angefeuert hat oder was. Und nachher selber rumgeboxt hat. Haben Sie denn, Georg Brunner, noch so ein Lieblingsfanlied, wo Sie sagen, das höre ich mir total gerne an?
Naja, das eine haben wir schon genannt, mit den Lederhosen, mit den Bayern.
Ja, genau.
Das eine. Und nachdem ich jetzt in Freiburg bin und Freiburg-Fan bin, natürlich auch das Bauernlied, das zu Beginn gespielt wird. Aber es ist nicht so ein richtiger Fangesang. Das ist eher wieder etwas, Art Hymne, wenn man so will.
Ja. Georg Brunner, das war höchst interessant, mit Ihnen reden zu dürfen, muss ich wirklich sagen. Und Sie sind ja auch gleich wieder im Einsatz in Ihrer Universität. Also von daher vielen, vielen Dank, dass Sie da Zeit hatten, als Musikprofessor sich mit Fußballfanliedern zu befassen und das hier mal im Bosses Bundesliga-Blog darzustellen, fand ich höchst interessant. Vielen, vielen Dank, Georg Brunner.
Gerne, Herr Bosse. Bis demnächst vielleicht.
Vielen Dank, Georg Brunner, für dieses, ich finde, höchst sympathische Gespräch, was wir über Fanlieder führen konnten, dass wir mal in diese Materie eingestiegen sind. Vielen Dank, Georg Brunner. Wenn ihr ein Thema vorschlagen wollt, und das habt ihr in der Vergangenheit schon immer wieder mal gemacht, was ich dann auch gerne umsetze und, das darf ich auch sagen, in den nächsten Ausgaben auch wieder machen werde, dann sehr gerne her damit. Das geht am besten über Facebook, über Twitter, über LinkedIn, über Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken und dann melde ich mich bei euch. Gerne könnt ihr über diese Wege auch mal ein Feedback dalassen, wie euch denn Bosses Bundesliga-Blog gefällt. Das war's dann für heute. Tja, einmal noch, dann ist auch diese Bundesliga-Saison-Geschichte sicherlich eine historische Saison, die wir da Corona-bedingt erlebt haben. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.